Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Als er gemerkt hat, dass Al Jazeera keine unabhängige journalistische Institution mehr ist, sondern unter politischen Einfluss von bestimmten Staaten und Geheimdiensten steht. Herr Suleiman ist vielen aus Fernsehtalkrunden wie Maybrit Illner, Internationaler Frühschoppen und so weiter bekannt. Und da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen, seine Beiträge. Ich fand das interessant und habe ihn daraufhin einmal kontaktiert und gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch ist jetzt das Ergebnis von diesem Prozess. Ich gebe jetzt an Herrn Suleiman, er wird ein bisschen was vorlesen und wir werden später auch dann darüber diskutieren können.
Vielen Dank. Ich würde ja gerne vorlesen, aber das ist nicht meine stärkste Stärke, zumindest meine kleine zu Hause. Ich will ein paar Sätze zu dem Buch sagen, denn das ist kein Leichtkost, mit Absicht. Einige Passagen vorlesen und die Möglichkeit dann für Fragen lassen. Ich denke, da entstehen Fragen. Sollten keine Fragen entstehen, kaufen Sie bitte das Buch trotzdem. Das ist jetzt Vorwarnung, klar, ich habe die Passagen gesucht, die Ihre Kauflaune wahrscheinlich lenken sollte. Sollte das nicht der Fall sein, kaufen Sie das Buch trotzdem, da sind andere drin. Also nicht verzweifelt sein. Drei Ebenen hat das Buch. Das Persönliche, das Journalistische und das Expertenhafte. Journalistisch, weil ich selber Journalist war, aktiver Journalist, bei vielen Ereignissen dabei war, arabischer Frühling, Irakkrieg und alles, was dazugehört. Und ich meine, das im Nachhinein verkaufen zu können. Biografisch, persönlich, weil ich selber Araber aus Syrien bin, oft in den Nachrichten ist das Land, ist die Region. Und man erlebt das anders, wenn man aus der Region kommt. Das ist nicht nur ein Nachrichtenbild, sondern sind auch oft Bilder von Menschen, die man kennt oder zumindest zu kennen glaubt. Das Expertenhafte am Ende, das ist so ein Marketing-Trick. In Deutschland mag man das so. Ich erkläre Ihnen mal was. Seit der Sendung mit der Maus bis heute hat sich nicht viel geändert. Und ich versuche, was zu erklären, aber das ist nicht mein Ziel tatsächlich. Ich verstehe es selber nicht so ganz, ehrlich. Also wenn Sie jetzt eine Erklärung für den Nahen Osten, es gibt bessere Experten, die sagen irgendwas Sunniten, Schiiten, Kurden, Araber, bla, dann ist gut. Hier sind die drei Ebenen ein bisschen chaotisch miteinander verknüpft. Gewollt. Gewollt heißt, ich kann nicht anders. Und deswegen ist das mit Al Jazeera drin, ist das mit dem Irakkrieg drin, ist mit der heutigen Zeit drin, ist Deutschland drin auch. Also Chaos und Krieg im Nahen Osten, das ist auch eine deutsche Angelegenheit. Nicht nur, weil ich hier bin, sondern man merkt im Laufe des Buches, Deutschland als Land, als Teil von einem Bündnis, als Interessenvertreter auf der Welt ist nicht weit weg von dem, was auf dieser Welt passiert. So, ich fange mit dem, das Buch behandelt, das ist wirklich arabisch, den Krieg 91 gegen den Irak, den 11. September, den Krieg 2003, den arabischen Frühling. Wo finden Sie sowas? Das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und deswegen würden Sie merken, ist ein bisschen schwierig auch. Nichtsdestotrotz, vielleicht ist das eine Animation oder eine Anregung, was anders zu dem Thema zu lesen da drin, aber es viel Persönliches auch. Ich-Form. Fangen wir an am besten mit dem Wechsel zu Journalismus. Ich kam nicht als Journalist nach Deutschland. Ich war Student. Ich war auch eines Tages jung und übrigens dünn. Und das war Ende 89, Anfang 90 und wollte Informatik studieren. Danach habe ich mich entschieden, erst Publizistik bzw. Journalistik und so weiter. Aufgrund des Krieges 91, Irak, Kuwait und die Folgen. Zum Thema hier ganz kurzer Abschnitt. Wir hatten es in Deutschland besser als die Araber in den USA oder in Großbritannien. Denn Deutschland beteiligte sich nur finanziell an dem Konflikt. Scheckbuchdiplomatie hieß eine solche außenpolitische Vorgehensweise damals. die einzige deutsche Kontroverse zeigte sich in Form einer Mini-Debatte über die Zulässigkeit des Einsatzes deutscher Bundeswehringenieure auf AWACS aus B-Flugzeugen der NATO, die den Luftraum über Saudi-Arabien überwachen sollten. 1991. Wenn wir, die arabischen, nichts ganz verstehen, Studenten, die Brillenbewegungen des inzwischen verstorbenen Moderators Erich Böhme in seiner damaligen Sendung Talk im Turm auf Sat.1 richtig interpretiert haben, dann war die herrschende Antwort in seiner Politrunde nicht zulässig. Das waren Zeiten, ne? Diese pflegte nämlich seine Brille ausdrucksstark einzusetzen. Mal damit in der Hand hantierend, mal deren Spitze nachdenklich in den halboffenen Mund steckend und sie mal je nach Diskussionslage einfach auf- und absetzend. Keiner konnte unter den Anhaltskanzler Helmut Kohl 82 bis 98 ahnen, dass deutsche Soldaten wenige Jahre später auf dem Balkan, ja gar am Hindukusch stehen würden. In einer Herbstnacht 1990 waren wir um die 15 arabische Studenten in einem Zimmer versammelt. Man suchte in der Fremde die Nähe und den Zusammenhalt, während irgendwo nicht weit entfernt oder in der Heimat, ein Krieg tobte. Der Rauch unzähliger Zigaretten hielt sich trotz offener Fenster hartnäckig im oberen Drittel des Raumes. Nach einigen Kartenspielrunden, vielen mit halb zugefallenen Augen und zitternder Stimme vorgetragenen Pro- und Kontra-Argumenten und noch mehr Wodka schliefen die Jungs ein. Es war schon ungeheuerlich, weil viel Energie und Machtlosigkeit sich in diesem kleinen Raum gleichzeitig stauten. Einfach zum Heulen, zumindest aus der Sicht des 20-Jährigen, der ich damals war. Dass wir die in wenigen Stunden stattfindenden Informatik-, Mathematik- und Physikvorlesungen an der Universität nicht würden besuchen können, uns sogar nutzlos und überflüssig erschienen angesichts der Zuspitzung der dramatischen Situation in unserer Heimatregion, lag auf der Hand. Denn der Tag wurde beherrscht vom mühsamen Kampf mit der deutschen Sprache im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Konflikt am Golf und die Nacht von endlosen Diskussionen auf Arabisch. In jener Herbstnacht überkam mich, während die anderen um mich herum schliefen, ein quälendes Gefühl absoluter Macht und Sinnlosigkeit und löste sich schließlich in einer kleinen inneren Explosion mit allem Drum und Dran. Am nächsten Morgen war mir dann klar, ich werde kein Informatiker, sondern Journalist. Das ist, so schien es mir, macht- und sinnvoller. Damals. Ich bin kluger, aber damals. Zumindest für jemanden wie mich, der es mit der Nachrichtenverfolgung nicht sein lassen kann und trotzdem noch ein ganzes Leben lang über die Runden kommen will, ja kommen muss. Doch in der Region selbst blieben die Explosionen mit dem Ausbruch des Krieges im Januar 91 weder klein noch innerlich. Am Rande zu dem Thema Propaganda, was in diesem Buch auch eine Rolle spielt, auch zum Krieg 91. Gelohnt hat sich für die Kriegsbefürworter vor allem das Outsourcing von Kriegspropaganda. Eine New Yorker PR-Firma hatte schon im Vorfeld des Krieges im Auftrag der kuwaitisch finanzierten US-Organisation Citizens for a Free Kuwait, seien Sie immer vorsichtig bei Free Kuwait, Free Army, Free ist gefährlich. Die Falschmeldung des Krieges, möglicherweise alle Kriege, für 10 Millionen US-Dollar erfunden, verbreitet und bis zum Ende des Krieges vor Entlarvung geschützt. Am 10. Oktober 1990 stand die 15-jährige Najra vor dem Ausschuss für Menschenrechte im amerikanischen Kongress und berichtete unter Tränen, wie irakische Soldaten in einem Krankenhaus in Kuwait City frühgeborene Babys aus Brutkästchen gerissen, auf den harten Boden geschmissen und dadurch ermordet hätten. Kinder, am besten leidend, ist das erste von bis heute enorm wichtigen ethnischen Stichworten, vor allem um emotional Instinktives auf Kosten von kritisch-rationalem im Menschen zu erwecken. Menschenrechtsorganisationen bzw. Ausschüsse und Berichte vorzugsweise von internationalen Instituten ist das Zweite. Dieses verleiht dem Ganzen Glaubwürdigkeit und einen Hauch von Vernunft. Man muss etwas tun, ist dann das Dritte, das einen Handlungsdrang der Guten gegen die Bösen ausdruckt. Und schon kann man einen Krieg, ein neuer Krieg, lostreten. Doch alle Worte wären nicht so erschütternd ohne das Bild des weinenden 15-jährigen Mädchens Najra vor dem Ausschuss für Menschenrechte im amerikanischen Kongress. Präsident Bush Vater hat in den darauffolgenden Wochen bis zur Abstimmung über den Krieg im Kongress die Geschichte mit den getöteten Babys 10-mal in verschiedenen Reden wiederholt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezifferte in einem Bericht, bevor sie später alles revidierte, die Zahl der getöteten Babys auf 312. Dabei handelte es sich bei Najra al-Sabah nicht um eine Augenzeugin, sondern um die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington, Saud bin Nasser al-Sabah. Auch der angebliche Chirurg, der zum gleichen Fall als Zeuge vor den Vereinigten Nationen aussagte, war im richtigen Leben Zahnarzt und ein Miterfinder der Brutkastenlüge. Die Vögel dagegen, deren Bilder mit ihrem durch Öl verklebten Gefieder gar als Beleg für Umweltverbrechen der irakischen Armee die Runde um die Bildschirme der Welt machten, waren im richtigen Leben auch Vögel. Sie lebten allerdings nie am Golf und haben nichts von der einzigen Hauptrolle ihres kurzen Lebens mitbekommen. Denn ihre Bilder stammen in Wirklichkeit von einer Jahre zurückliegenden Ölpest in der Nordsee. Kommen wir zum Deutschlandbezug. Das ist zum Krieg 1991, kurz zum 11. September. Ein Journalist. Anfang Sommer 2002 kontaktierte mich ein etwa 40-jähriger libanesischstämmiger Krankentransporteur und bat mich als arabischer Journalist über seinen Fall zu berichten. Dazu muss ich sagen, wenn man im aktiven Journalistenleben lebt, da bekommt man alle möglichen Anrufe. Da nimmt man nicht jeden ernst und man ist nicht unbedingt gewillt. Aber der Fall war echt. Am Rande. Das hat mich so gestört, dass die Leute immer anriefen damals und dachten, Al Jazeera macht alles. Und die Sekretärin hat sie immer durchgestellt. Ich habe gesagt, so kann ich ja nicht mehr arbeiten. Bitte, finde eine Lösung. Ich meinte, ich kann das Journalistische ja nicht entscheiden. Ich muss sie weiterleiten. Hatte, okay, dann lass uns einigen darauf, dass Sie einfach einen Fax oder eine E-Mail schicken. Und dann kann ich am Ende des Tages, wenn ich meine Arbeit gemacht habe, das durchgehen, was da los ist. Tatsächlich kam ich am nächsten Tag rein, wo die Sekretärin jemanden am Telefon gesagt hatte, bitte schicken Sie einen Fax oder eine E-Mail. Und ich fragte es nebenbei beim Reingehen, was wollte er, was war da? Sie meinte, ach, da war jemand, der meinte, morgen geht die Welt um 12 Uhr Mittag zugrunde. Was hast du ihm gesagt? Der Fax? Schicken Sie bitte einen Fax, dann ist es gut. Anfang Sommer 2002 kontaktierte mich ein etwa 40-jähriger libanesischstämmiger Krankentransporteur und bat mich als arabischer Journalist über seinen Fall zu berichten. Er habe seinen Arbeitgeber, ein Krankenhaus, beim Arbeitsgericht in Nürnberg verklagt, weil er ihm fristlos gekündigt hatte. Grund: Der Deutsch-Libanese hätte sich in der Pause im Hinterzimmer abfällig über die Opfer des 11. September geäußert. Arbeitskollegen hätten daraufhin die Chefetage informiert, worauf die Entlassung folgte. Der Kläger selbst hielt dagegen, er habe lediglich auf die aggressive amerikanische Politik in der Welt als Mitursache für die Anschläge vom 11. September hingewiesen. Interessant war für den Fernsehbericht aber nur eines: die Veränderung der Atmosphäre in Europa nach den Anschlägen. Wie kafkaesk diese geworden war, zeigten die Bilder des kranken Transporteurs, der samt Familie und 5 Kinder schleppend in den Gängen der Nürnberger Arbeitsgericht bewegte und dabei ratlos und verloren wirkte. Jetzt zur anderen Seite. Wir haben auch unsere Vorurteile. Umgekehrt standen vor die Vorurteilsbildung seitens der Araber gegenüber dem Westen folgende voreilige und irrationale Annahmen. Nicht der Terrorismus, sondern der Islam im Besonderen und die Muslime im Allgemeinen seien von Anfang an das Ziel gewesen. Der ganze 11. September sei lediglich nur ein Vorwand für die so oder so kommende und von langer Hand geplante Aggression gegen die islamische Welt. Diese Überlegungen entstanden nicht urplötzlich, sondern hatten historische, soziologische und psychologische Hintergründe. Schon beim ersten Besuch in Damaskus, der Hauptstadt meiner syrischen Heimat, im Sommer 1990, nach dem ersten Studienjahr in Deutschland, sah ich mich mit einer eigenartigen Frage konfrontiert. Während des üblichen Gesprächs über Erlebnisse bzw. Erfahrungen in Germany fragte mich ein ehemaliger Schulkamerad, ob man im Westen nicht versucht hätte, mir meine Religion wegzunehmen, im Sinne von Abschwören. Nur mit Mühe könnte ich ihn beruhigen. Ich versicherte ihm, dass seine Ängste völlig unberechtigt waren, dass in Deutschland es niemand auf unsere Religion abgesehen hätte, dass keiner scharf auf unseren Islam sei. Die Befürchtungen des Schulkameraden stachen insofern auch ins Auge, weil diese aus dem damals in Deutschland und anderswo im Westen herrschenden Zeitgeist kaum abzuleiten gewesen wäre. Die Religion war Anfang der 90er Jahre, jetzt ein bisschen Fantasie bitte, hat sich vieles geändert, mit Fantasie kann man sich das vorstellen. Die Religion war Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts in der Tat kein Entscheidungskriterium für Gut und Böse in Germany. Keine Kategorie für die da und wir hier. Nicht einmal für die Rechtsradikalen, die uns, die ausländischen Studenten mit Baseballschlägern und schwarzen Springerstiefeln in jenen bewegten Zeiten deutscher Geschichte nach dem Mauerfall verfolgten und deren Bilder die Runde um die Welt machten. Sie taten es, weil wir Ausländer, nicht weil wir Muslime waren. Und wir rannten vor ihnen weg, Kopf an Kopf und gleichberechtigt, zusammen mit Mosambikaner, Vietnamesen, Polen oder Afroamerikaner. Wenn an der Stelle Fragen gibt, dann beantworte ich sie gerne. Weitermachen.
Hat jemand eine Frage oder soll er noch was vorlesen?
Ich springe zu 2003.
Aber wir haben noch 10 Minuten.
Wird heißer. Wenn Sie den Verleger bestrafen wollen, kaufen Sie das Buch nach der Lesung nicht. Die Passage ist ein bisschen länger, weil es eine zusammenhängende Geschichte ist. Es geht um den Weg nach Bagdad. Das ist 2003, August nach dem Fall von Bagdad, nach der Besetzung. Befreiung, gut, egal. Ich war unterwegs von Jordanien nach Bagdad und das sind die Erlebnisse. Für unseren jordanischen Fahrer im Sammeltaxi auf dem Weg von Amman nach Bagdad wären solche Erörterungen, also theoretische, viel zu theoretisch und weit ab von seiner realen Lebenslage gewesen. Der 50-Jährige hatte nach 3 Jahrzehnten langen Pendelfahrten zwischen Amman und Bagdad für niemanden mehr ein Ohr. Dafür aber selbst viel zu erzählen. Über kurz oder lang avanciert ein Fahrer tatsächlich in gewissem Maßen zum Experten, wenn er schon in der Blütezeit des Irak, also bis zum Ausbruch des Zweiten Golfkrieges im Januar 1991, in der Embargozeit bis zum Ausbruch des Irakkrieges im März 2003 und dann auch jetzt wieder in der Chaoszeit ab dem Fall von Bagdad im April 2003 alle möglichen und unmöglichen Menschen hin und her fährt und sich mit ihnen unterhalten muss. Und dabei eine Menge Geschichten hört, viel Wahres, Erlebtes, Schlimmes und Dramatisches, aber auch viel blumige und fantasievolle Geschichten. Der Tod der 2 Söhne des irakischen Präsidenten Saddam Hussein war noch relativ frisch im Gedächtnis und weckte weiterhin zusätzlich antiwestliche Emotionen in den arabischen Medien. Odai, 39 Jahre, und Qusay, 37, wurden im Juli 2003 von den US-Truppen in der nordirakischen Stadt Mosul, na, wir wissen, was da draus geworden ist, Mosul, aufgespürt und bei einem mehrstündigen Feuergefecht getötet. Samt Mustafa, dem 14-jährigen Sohn von Qusay und Enkelkind von Saddam Hussein. Westliche Politiker und Medien haben, vor allem in den USA und Großbritannien, den Tod von Odai, dem Vorsitzenden des irakischen Olympischen Komitees, und Qusay, dem Chef der irakischen republikanischen Garde, regelrecht gefeiert. Der britische Premierminister Tony Blair befand, dies ist ein großer Tag für den neuen Irak. Die renommierte amerikanische Zeitung New York Times nannte die Ermordung der Brüder die ermutigendste Nachricht aus dem Irak seit Wochen. Für unseren durchaus kritischen Fahrer war zweifelsfrei klar, die Jungs waren nicht ohne, hielt er fest im Hinblick auf die über Jahre innerhalb und außerhalb des Irak kursierten Vergewaltigungs-, Folter- und Machtmissbrauchsvorwürfe gegen Odai und Qusay. Aber du willst auch nicht, dass ein Fremder kommt und deine unerzogenen Kinder ungefragt und unerlaubt bestraft, fügte er nachdenklich hinzu. Schröder sei aber, anders als Blair und Bush, ein korrekter Mann, sagte der Fahrer zu mir, dem arabischen Fahrgast aus Deutschland. Schröder war Bundeskanzler Gerhard Schröder, wie ihm viele Medien und Journalisten in der arabischen Welt aussprachen. Irgendjemand muss ihnen erklärt haben, dass das deutsche Ö durch OE ersetzbar ist. Sie haben dies dann buchstäblich übernommen und nebenbei, wie es zu einem Araber gehört, aus O ein U gemacht. Ob es nun Schröder oder hieß, ob es ehrlich gemeint, wahltaktisch gedacht, war oder weiß der Geier was. Ex-Kanzler Gerhard Schröder weiß vermutlich bis heute nicht, wie viele Millionen Herzen auch und gerade in der arabischen Raum sein Nein im August 2002 aus der Seele sprach. 11 Monate nach dem 11. September ausgestoßen entsprach dieses Nein zumindest der gerade damals ungeheuerlich großen Weltsehnsucht nach Frieden. Ein letzter Abschnitt, nur dass Sie wissen, wo wir gelandet sind. Denn das hört sich alles so klug an und bestimmt hat man davon gelernt. Die Welt und wir. Nein, Gott sei Dank. Syrien, 2015. Hier fangen wir 2014 an. Sie sind so ruhig. Fast eine ganze Runde um die Sonne und 365 Drehungen um die eigene Achse später, wird der blaue Planet um einen Staat, genauer ein Kalifat, reicher sein. Ende Juni 2014 rief nämlich der offizielle Sprecher des ISIS, Abu Muhammad al-Adnani, 2016 nördlich von Aleppo getötet, den Islamischen Staat und Abu Bakr al-Baghdadi zum Kalifen aus. Das war 3 Wochen nach der Einnahme der strategisch und symbolisch wichtigen Millionenstadt Mosul, nördlich von Bagdad im Irak, durch die Kämpfer des ISIS. Evolutionstheoretisch konnte die Staatsentstehung kurz wie folgt kategorisiert werden. Erste Phase, nach dem Irakkrieg 2003-2004. At-Tawhid wal-Jihad. 2004-2006. Al-Qaida im Irak. Das sind die Namen. 2006. Shura-Rat der Mujahedin im Irak. Ab Ende 2006. Islamischer Staat im Irak. ISI. Zweite Phase. Nach dem Libyen- und Syrienkrieg 2013-2014. Islamischer Staat im Irak und Syrien. ISIS. Ab Ende Juni 2014. Nur noch Islamischer Staat, IS, mit dazugehörigen kleineren Gebieten in Libyen und anderswo auf der Welt. Auch die Syrer drehten sich zusammen mit den anderen um die Sonne, vor allem aber alleine um die eigene Achse. Schließlich lag die Hauptstadt des Kalifats mitten in Syrien und hieß Ar-Raqqa, das ist eine syrische Stadt im Osten Syriens. Diese wurde schon im Frühling 2013 angeblich, so etwa die Meldung der Nachrichtenagentur DPA, von den gemäßigten Rebellen der Freien Syrischen Armee erobert. Es müssen danach also die schwarz gekleideten IS-Kämpfer mit Raumschiffen vom Mars kommend und von der amerikanischen NASA unbemerkt dorthin gelangt und dann erfolgreich auf dem ummauerten Hof der historischen großen Moschee gelandet sein. Es deutete vieles auf einen sehr langen und harten syrischen Frühling hin. Nun war klar, dass sich der Syrer nicht nur geografisch, sondern auch sprachlich, gedanklich und im Alltag an Neues anpassen musste. Hat der islamische Staat schon wieder ein Gasfeld eingenommen, ein Elektrokraftwerk zerstört oder wie oder was? Brummelte mein Vater mit seinen über 70 Jahren, wie viele andere Damaszener, ab Sommer 2014 vor sich hin, wann immer der Strom in der syrischen Hauptstadt ausfiel, also zweimal täglich mindestens. Für seine Flucht aus seinem Dorf zu der von den syrischen Regierungstruppen kontrollierten Mittelmeerstadt Latakia fand ein junger Automechaniker weniger politische als pragmatische Gründe. Für seine Flucht fand er weniger politische als pragmatische Gründe. Ich bin hier, weil ich rauchen will, sagte er. Der IS hat nämlich in seinen Gebieten die größte Non-Smoking-Area der Welt geschaffen und entsprechend angemessene Strafen für Sündige. Ich danke Ihnen.
Wer noch mit dem Autor vielleicht sprechen möchte, kann das gerne tun an unserem Verlagsstand. Das ist in dieser Halle G407. Dort können Sie auch noch Infoflyer zum Buch bekommen. Das Buch ist leider noch im Druck, aber wer es bestellen möchte, kann es am Stand schon bestellen. Der kriegt noch eines mit Leerseiten und dem Cover dazu.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.